sowieso. Musik von Wolfgang Niedekens Bab in der Matinee in SWR 2. Musik aus Köln, und wenn Sie den kölschen Text nicht so ganz verstanden haben, Wolfgang Niedeken kann ihn uns jetzt erklären. Guten Morgen, Herr Niedeken.
Guten Morgen.
Es ist ein persönlicher Text und die Matinee heißt heute Jungs unter sich, Väter und Söhne. Es geht auch um Ihren Vater im Stück. Wir haben in dieser Sendung schon gehört, dass da oft einiges unausgesprochen bleibt. Für Sie auch der Grund, so ein Thema künstlerisch anzugehen?
Ja, also ich habe, nachdem mein Vater gestorben ist, also genau, das ist ewig her und dann damals verdammt lang hergeschrieben über dieses Verhältnis, was ich mit ihm hatte, weil ich mich eigentlich immer sehr geärgert habe darüber, dass ich mit ihm, als er noch gelebt hat, nicht wirklich mehr sprechen konnte. Also unsere Gespräche endeten immer in der Sackgasse. Und irgendwann waren wir in so einem Zustand, dass wir eigentlich beide wussten, komm, lass uns nicht zanken. Wir wussten beide, dass wir uns gegenseitig lieben. Aber irgendwie war noch was zu erörtern, das ging einfach nicht mehr. Ich hätte ihm gerne, vor allen Dingen ihm gerne die Angst genommen, weil er hat sich natürlich immer unglaubliche Sorgen um mich gemacht. Was macht er, wie wird er sein Leben bestreiten? Weil ich war ja ein Schmetterling. Ja,
Künstler da sein?
Ja, aber das konnte mein Vater.
Aus Sicht eines Lebensmittelhändlers, der ja Ihr Vater war. Also wir haben gerade gehört, da ging es ja um Kapitän, der den Rhein rauf und runter fährt. Ihr Vater war Lebensmittelhändler. Aber gibt es da Parallelen?
Ja, mein Vater war derjenige, der bei uns in diesem kleinen Familienbetrieb gesagt hat, wo es lang geht. Er war der Kapitän unseres kleinen Lebensmittel-Einzelhandelsladen, wo mein großer Bruder, ich hatte einen 20 Jahre älteren Halbbruder, wo der drin gearbeitet hat, seine Frau, meine Mutter, mein Vater natürlich immer abwechselnd, dann waren noch ein paar Frauen, die da auch ansonsten gearbeitet haben, so halbtagsmäßig oder je nach Stoßzeiten oder so. Der Laden ging sehr gut, der war auf der Severinstraße 1, also direkt, wenn man durch Severinstor durchgeht, der erste Laden auf der linken Seite. Gibt es auch ganz viele Geschichten dazu. Mein Vater hat sich den nämlich ausgesucht, den Laden. Er hat im Severinstor gestanden und hat geguckt, nach dem Krieg, wo gehen die meisten Leute lang? Rechts oder links? Und die Häuser standen leer. Der ist einfach rein, hat das instand besetzt und hat es dann irgendwann gekauft. Mhm. Also das
war ein Macher.
War ein Macher mit seinen Mitteln. Er hat das Schicksal für alle gelenkt, das muss man wirklich sagen. Und bei mir hat's alles nicht gefruchtet. Mhm. Ich war der Erste, der aufs Gymnasium gehen durfte.
Das Nesthäkchen auch.
Das Nesthäkchen. Mhm. Und dann kamen bei mir natürlich dann die Beatles dazwischen. Und auf einmal ging das nur noch in die Richtung. Gerne gemalt. Mhm. Ich wusste, dass ich nicht Musik studieren konnte, weil ich ja nie ein Instrument von der Pike auf gelernt hatte. Ich kann heute noch keine Noten lesen, brauche ich auch nicht. Das, was ich tue, ich erzähle Geschichten. Naja, und dann, als ich dann von der Schule geflogen bin, Gott sei Dank noch die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule geschafft habe, war mein Vater eigentlich, wusste nicht so richtig, ob er das gut finden sollte oder nicht, weil er hätte lieber gehabt, dass ich was anderes mache. Aber nun war ich dann auf der Kunsthochschule, habe aber zu der Zeit auch aufgehört, Musik zu machen. Weil vorher Schülerbands, wo wir ewig unterwegs waren, also semi-professionell. Und hab dann gesagt, jetzt höre ich mit der Musik auf, jetzt mache ich eine Sache mal richtig, von der Pike auf.
Auch für den Vater? Also in allem, was Sie, was Sie erzählen, ist so die Perspektive, dass immer Sie beide sozusagen in der Erzählung mit drin sind.
Meine Mutter hat mir sowieso alle Freiheiten gelassen. Mhm. Meine Mutter war die Tochter eines Kirchenmalers, der natürlich in den schlimmen Zeiten zwischen den Kriegen seine Familie nicht mit Kirchenmalerei ernähren konnte. Der ist dann als Maler und Anstreicher gegangen. Und meine Mutter wäre am liebsten noch was anderes geworden. So, das war halt eine Generation, mein lieber Mann. Ja, und meine Mutter hat irgendwann diesen unglaublichen Satz gesagt, der Junge muss ja nichts, der Junge muss glücklich werden. Ja, und hat mein Vater dann akzeptiert, aber
mit großen Schwierigkeiten offensichtlich. Das ist eine Zeit gewesen, in der Sie groß geworden sind, wo es geradezu zwangsläufig Probleme zwischen Vätern und Söhnen gegeben hat, weil die Zeiten politisch einfach auch so aufgeladen waren. Ihr Vater war noch in der NSDAP, wenn auch spät irgendwie eingetreten, und Sie dann vor dem Hintergrund Beatles, haben Sie jetzt gerade schon gesagt, Vietnamkrieg, also die Auseinandersetzung gab es, glaube ich, überall, und auch das Schweigen möglicherweise, dieses Totlaufen, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, für meinen Vater war das natürlich eine Zeit, mit der er nicht gerechnet hat. Also ich war ein Vaterkind, ich war immer mit meinem Vater unterwegs. nichts. Und wenn man dann in die Pubertät kommt, dann geht auf einmal irgendwas, passiert irgendwas anderes. Er hat überhaupt nicht erwartet, von mir irgendwann mal Kontra zu kriegen. Mhm. Das hat er nicht mitgerechnet. Und dann irgendwann fängt man an, sich für Politik zu interessieren und fragt nicht einfach nur seinen Vater, hör mal, was hältst du denn davon, sondern man informiert sich auch mal irgendwo anders. Vietnamkrieg hat eigentlich die Väter und Söhne dann auseinandergebracht. Die konservativen Väter und die jungen, aufmüpfigen Söhne, die natürlich da wussten, in Vietnam, da läuft etwas ganz, ganz falsch. Und mein Vater war großer Amerika-Fan dann. Der fand das alles richtig. Und dann kam ich dann dahinter, dass er, wenn er auch nur als Mitläufer, aber immerhin, der war in der NSDAP. Das habe ich dem unter die Nase gerieben bis zum Abwinken. Die Frühstücke sonntags morgens waren der absolute Horror. Also auch, man hat sich förmlich so diese ödipalen Gefechte geliefert, ja, um die Gunst der einzigen Frau in der Familie, ja. Und meine Mutter hat dann immer nur gesagt, könnt ihr nicht uns jetzt Schönes erzählen. Ja.
Kölner können das nett ausdrücken, ja. Aber das hat ja vielleicht auch was mit der gegenseitigen Liebe zu tun. Also in dem Augenblick, in dem man so eine enge und so eine dichte Beziehung hat, Sie sind ja mit ihm rumgefahren und waren in dem Laden quasi auch ständig präsent, also Sie waren ganz dicht dran am Vater. Ja. Und wenn man sich so liebt, dann ist die Auseinandersetzung möglicherweise und das Gefühl, sich voneinander zu entfernen, führt vielleicht auch dazu, dass man sich viel stärker verletzt, als man das mit jemand anderem machen würde.
Ja, also ich habe mich danach ja auch geschämt. Also als ich dann reifer wurde, also wie konntest du das dem antun? Ich hätte viel, viel gnädiger mit ihm sein sollen, viel gütiger und geduldiger vor allen Dingen. Als er gestorben ist, war ich das schon lange. Aber ich werf mir vor, dass ich in den Jahren davor es nicht behutsamer probiert habe. Ich weiß noch, der stand irgendwann in meinem Atelier, ich habe ja Malerei dann studiert, und der stand irgendwann in meinem Atelier und hat die Bilder gesehen und hat sich dann zu dieser Frage durchgerungen in seiner Ratlosigkeit. Kannst du eigentlich auch ein Bett malen? Also kannst du eigentlich auch ein Pferd malen? Und dann habe ich eine Serie über ein Jahr gemacht, wo ich nur Sachen gemalt habe, die Laien von mir erwartet haben, was ich mal mache. Das war eine Aktion, eine Kunstaktion.
Ne?
Ja,
ja, aber auch ein echter Liebesbeweis. Haben Sie wahrscheinlich nicht so publik gemacht, dass es auch einen Grund da gibt. Aber auch
das war 77 und 80 ist er gestorben. Ja. Mhm. Aber immerhin, das habe ich schon versucht. Aber ich hätte noch mehr Geduld haben sollen. Und man hat natürlich in diesen Jahren auch eine Menge anderes zu tun, als jetzt ständig diese Gespräche mit dem Vater zu suchen. Und irgendwann ist es dann leider zu spät. Mhm. Irgendwann ist es dann, ist ja dann auch gestorben, ein Jahr nachdem er den Laden an meinen Bruder vererbt hatte, ist er dann nochmal aufs Land gezogen. Er kam ja vom Land, aus einer Winzerfamilie, da ist er dann nochmal ein paar Kilometer oberhalb von Unkel, wo er aufgewachsen ist, hingezogen in ein Reihenhäuschen mit meiner Mutter, wo er dann den Kampf mit den Gänseblümchen aufgenommen hat. Da gibt's ein Foto von, weil je mehr ich das sehe, kriege ich Tränen in die Augen. Das steht da in seinem Unterhemd mit den Hosenträgern im Garten und er kämpft gegen diese Gänseblümchen. Warum in aller Welt? Ein Jahr hat er es noch geschafft und dann ist er gestorben.
Ja, es steckt eine große Liebe in dem, was Sie erzählen, aber auch irgendwie eine Verzweiflung. Kann das vielleicht gar nicht so gelingen mit Vätern und mit Söhnen?
Ja, das ist immer schwierig. Also ich habe ja auch zwei Söhne. Das, wahrscheinlich ist das schon angelegt, psychologisch, dass man sich auch abgrenzen muss. Und bei mir ist es ein bisschen schwer, bei mir gibt es eigentlich nichts, wo man einhaken kann. Ja? Und trotzdem gibt es da Sachen, wo wir auch uns unglaublich schwer tun, drüber reden zu können.
Ja, wo liegen da die Konfliktlinien jetzt? Weil Sie sind ja, Ihr Vater war katholisch, Ihr Vater war Kaufmann, Sie sind quasi das Gegenteil von ihm. Womit streiten Sie sich? Oder wo?
Ja, streiten nicht, aber natürlich mache ich mir auch meine Sorgen. Meine beiden Söhne haben in der Kunsthochschule für Medien studiert, haben sehr gut abgeschlossen, sind aber beide freiberuflich unterwegs. Mhm. Und natürlich mache auch ich mir meine Sorgen, wie geht das weiter? Also da bin ich meinem Vater schon ganz, ganz nah.
Ja.
Also das sind andere Sorgen, aber ich bin dem dann nah. Ich denke, Scheiße, wird das
aber
alles
sind
gut
vielleicht
gehen?
Gar nicht so anders. Ihr Vater hat sich ja auch Gedanken gemacht, dass Sie da der Kunst jetzt ihr Herz schenken und hat gedacht, das ist brotlos.
Ja, aber ich habe den Jungs immer nur gesagt, wenn ihr sowas machen, wenn ihr sowas studieren wollt, alles in Ordnung. Ihr müsst nur wissen, dass ihr eure Lebensqualität aus dem zieht, was ihr tut und nicht aus dem, was ihr dafür kriegt. Mhm. Auch meine Töchter können das auch schon lange nicht mehr hören. Die sind auch alle, sind auch beide fertig mit dem Studium. Auch, ja, selbstständig. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Aber letztendlich muss ich dann auch Ruhe bewahren und ich muss auch loslassen können. Und an der Stelle ist das Loslassen besonders schwer. Loslassen, Kinder ziehen aus, das kennt man, da ist man drauf vorbereitet. Wir haben sehr guten Kontakt. Durch das in Berlin, ja, aber über WhatsApp. Wenn ich morgens wach werde, weiß ich schon, was ich an dem Tag bis dahin schon getan habe. Also nicht, dass ich das betreibe, aber meine Frau betreibt das. Die hat diesen Kontakt so wunderschön aufrecht. Das ist große Freude.
Sie haben sogar Ihre Band nach Ihrem Vater benannt. Ja. Viele wissen das vielleicht gar nicht, weil das liegt nicht nahe. B.A.P., aber es fehlt eigentlich noch ein P und das ist der kölsche Bab, der Papa.
Ja, ja, die Geschichte dazu, ich versuche sie möglichst kurz zu fassen. Wir wurden überredet, einen Auftritt zu machen, hatten aber keinen Namen. Und dann kam der Mann, der uns dann endgültig überredet hat, wir machen das, kam dann in einer Viertelstunde zurück und sagte, ja, wie heißt ihr denn? Da sagte unser Gitarrist, schreibt da Bab drauf. Aber lass das zweite P weg, weil das sieht scheiße aus. Das war's. Das war die Namenskür. Weil ich auch immer die Geschichten von meinem sehr sparsamen Vater erzählt habe. Ja, die Jungs aus der Band, was ja eine lose Geschichte war, das war ja keine feste Besetzung wirklich. Es gab immer wieder so Situationen, wo die gefragt haben, hast du noch eine Geschichte vom Vater?
Der war ein Typ offensichtlich, ja.
Ja, hast du noch eine Geschichte? Weil der war halt bis zur Skurrilität sparsam. Ne? Also die berühmte Geschichte von der Marienskulptur, die bei uns im Treppenhaus stand, wo der abends runtergegangen ist und hat das ewige Licht ausgedreht, um Strom zu sparen und morgens als erster wieder aufgestanden und wieder anzudrehen und hat sich eingebildet, das hätte keiner mitgekriegt.
Weil eigentlich muss sie natürlich immer beleuchtet sein.
Ja, und vor allen Dingen, wie er das dann dem Herrgott erklärt hat. Er war ja nun, hat einen absoluten Kinderglauben. Also der Herrgott ist der Typ mit dem langen Bart auf der Wolke, der alles sieht. So. Und wie der das am Herrgott vorbei gemacht hat mit dem ewigen Licht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Wolfgang Niedeken selbst hat uns von seinem Bab erzählt in der Matinee in SWR 2. Danke, Herr Niedeken.
Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.